NDR Info. Themen des Tages.
In London ist heute erneut über den Ukraine-Friedensplan gesprochen worden. Zu Gast bei Keir Starmer war neben dem ukrainischen Präsidenten auch der deutsche Kanzler. Vor genau einem Jahr ist das Assad-Regime in Syrien gestürzt worden. Wir hören, wie sich die Lage vor Ort entwickelt hat, aber auch wieso das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht und viele Menschen in großer Armut leben. Und die EU-Innenminister und Ministerinnen haben über Migration beraten und einige Punkte der Asylreform verabschiedet. Unsere Korrespondentin schätzt gleich ein, welche Auswirkungen das auch für Deutschland haben wird. Soweit Themen der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die ukrainischen Soldaten verteidigen vor Ort das Land. Der Präsident ist viel unterwegs und versucht mit Partnern eine gute Verhandlungsposition zu erreichen. Zuletzt war der ukrainische Präsident Selenskyj in Paris in der vergangenen Woche, nun also London. Keir Starmer empfängt zum aktuellen Stand des Friedensplans, dessen Grundlage wiederum die USA vorgelegt hatten, mit russischer Handschrift. Inzwischen ist einiges angepasst worden an den 28 Punkten, doch noch lange ist nicht klar, ob Donald Trump und Wladimir Putin dem Ganzen auch noch zustimmen oder ob es zu noch größeren Einbußen und Gebietsabtretungen der Ukraine kommen wird. Auch der deutsche Kanzler Friedrich Merz ist nach Großbritannien gereist, genauso wie sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron. Bevor wir die Rolle der Europäer in diesem Verhandlungszeitraum einschätzen, zunächst der Stand aus London von Gabi Biesinger.
Bei den Journalistinnen und Journalisten, die sich im Pressepulk vor dem Regierungssitz 10 Downing Street tummeln, ist es gute Tradition, dem Premierminister oder Politikern, die er vor der ikonischen schwarzen Tür in Empfang nimmt, Fragen entgegenzubrüllen.
Can you promise Ukraine won't be pressured into a bad deal?
Können Sie garantieren, dass die Ukraine nicht in einen unfairen Friedensdeal gezwungen wird?
Are you standing up to Washington or following their lead?
Zeigen Sie Haltung oder folgen Sie Washingtons Führung? Solche Fragen werden in dieser Situation natürlich nie beantwortet. Aber es waren die einzigen Fragen, die Journalisten in London heute stellen konnten, weil eine Pressekonferenz nicht vorgesehen war. Dabei sind es genau die Fragen, die allen auf den Nägeln brennen, wenn es um den möglichen Friedensplan für die Ukraine geht. Den hatten die USA vor 3 Wochen auf den Weg gebracht. Er war aber aus Sicht der Ukraine und der Europäer als russische Wunschliste kritisiert worden. Zuletzt war in Florida 3 Tage über eine neue Fassung verhandelt worden. Wie die aussieht, ist bisher nicht öffentlich. Der britische Premierminister Keir Starmer, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz gaben in der Downing Street ein kurzes Pressestatement ab, bevor sie sich zu Beratungen zurückzogen, an denen später per Videoschalte auch andere Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der EU und NATO teilnehmen sollten. Starmer, Merz und Macron wollten den Eindruck vermeiden, dass dieses Treffen mit Selenskyj nur eine weitere Solidaritätsaktion mit der Ukraine ist. Der Zeitdruck ist groß, Fragen nach Gebietsaufteilungen und Sicherheitsgarantien offen, die Geduld der USA endlich. Und Selenskyj sprach am deutlichsten aus, dass es eben Dinge gäbe, die man ohne die Amerikaner nicht bewältigen könne. Bundeskanzler Friedrich Merz sprach von entscheidenden Tagen in der Ukraine-Krise. Wir alle wissen, dass das Schicksal der Ukraine das Schicksal Europas sein wird. Keiner sollte unsere Unterstützung für die Ukraine anzweifeln. Ich bin sehr skeptisch gegenüber einigen Details in den Dokumenten von US-Seite. Wir sind hier, um darüber zu beraten. Die Europäer stecken in der Zwickmühle, weiter Druck auf die USA ausüben zu müssen, um einen Ausverkauf der Ukraine zu verhindern. Andererseits dürfen sie es sich mit dem wankelmütigen US-Präsidenten Donald Trump nicht verscherzen, um die Ukraine nicht in eine noch schlechtere Position zu bringen, meint Jana Puljerin vom European Council of Foreign Relations.
Wenn die Amerikaner aufhören, die Ukraine mit Geheimdienstinformationen zu beliefern, hätte das weitreichende Folgen. Das heißt, sie brauchen die Amerikaner an Bord und die Europäer haben sich in eine Position manövriert, wo sie nicht am Tisch sitzen, sondern nur am Seitenrand stehen.
Dabei hätten die Europäer aber durchaus noch ein paar eigene Möglichkeiten, wie sie der Ukraine unter die Arme greifen könnten. Seit Monaten diskutieren die EU-Mitgliedstaaten darüber, nach der russischen Invasion vor knapp 4 Jahren eingefrorene russische Vermögenswerte im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro freizugeben als Reparationsdarlehen an die Ukraine. Brüssel verweigert bisher seine Zustimmung, weil es rechtliche Konsequenzen und russische Vergeltung fürchtet.
Die Ukraine ist ab April bankrott. Für die Ukraine ist es entscheidend, dass dieses eingefrorene russische Vermögen freigesetzt wird. Die Europäer haben auch noch Möglichkeiten, bei weitreichenden Waffensystemen noch mehr zu unterstützen. Aber ganz grundsätzlich muss sich die Ukraine eben fragen, ob sie mit dieser Hilfe in 6 Monaten besser dasteht als heute. Das ist nicht ausgemacht, gerade wenn sich die Amerikaner weiter gegen die Ukraine wenden.
Ein Bericht von Gabi Biesinger aus London. Ja, und von dort reist Zelensky gleich weiter nach Brüssel, um dort mit weiteren Staats- und Regierungschefs zu sprechen. Wie NATO-Generalsekretär Mark Rutte mitteilte, will er Zelensky am Abend in seiner Residenz empfangen. Eingeladen sind dann auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Antonio Costa. Und morgen geht's für ihn weiter nach Rom zu Giorgia Meloni. Volles Programm, also viele Termine, aber mit welchem Ergebnis bzw. welchem Einfluss? Es heißt ja seit langem, dass Europa außen vor sei bei diesen Friedensgesprächen. Wieso ist Zelensky dennoch so oft vor Ort in Europa? Das habe ich den grünen Europapolitiker Sergej Lagodinsky gefragt.
Weil es seine letzte und einzige Chance ist, überhaupt Gehör zu finden mit seinen Perspektiven, mit seinen Interessen. Europa, das muss auch ganz klar kommuniziert werden, auch gegenüber unseren amerikanischen Partnern, falls sie noch Partner sind. Europa und Ukraine teilen diese Perspektiven. Sicherheit Ukraines ist auch die Sicherheit Europas. Mittlerweile haben das alle begriffen, auch in der EU. Und deswegen sind wir für Zelensky sehr wichtig. Gewissermaßen stärkt die EU, aber auch Großbritannien ihm den Rücken vis-à-vis die USA.
Wir haben jetzt heute auch schon von Keir Starmer gehört, es soll keinen Zwang geben, also kein Überreden jetzt auch der Ukraine irgendeinem Vertrag oder irgendeinem Frieden zuzustimmen, sondern man achtet da eben schon sehr die Selbstbestimmung. Und trotzdem nochmal die Frage, braucht es dann aber so viele Termine? Also muss sich Zelensky auch in Europa immer wieder rückversichern?
Europa ist halt multidimensional, wie es so schön heißt. Wir haben so viele verschiedene Entscheidungszentren. Das ist einerseits unsere Schwäche, andererseits ist es möglich, eben bei verschiedenen Ländern, bei verschiedenen Regierungen wichtige Punkte, unterschiedliche wichtige Punkte zu platzieren. Ich glaube, darum geht es. Ich finde, das, was jetzt in London passiert, ist so ein bisschen eine Wiedergeburt oder Geburt eines neuen Dreiecks. Ich vermisse dort persönlich noch Polen. Es wäre gut, wenn das ein Quartett wäre mit einer starken Stimme aus Osteuropa. Aber die Tatsache, dass Großbritannien wieder zurück ist und wieder mit den Europäern, mit den restlichen Europäern außenpolitisch arbeiten möchte, ist ein Riesenfortschritt. Es geht um ein Wiederentdecken des europäischen außenpolitischen Selbstbewusstseins. Wir haben auch keine andere Wahl nach diesem Wochenende. Wir haben ja gehört, was die US-Administration, aber auch Elon Musk über die EU sagen. Wir sind gewissermaßen gezwungen, durch diese Realitäten wieder zu uns zu finden und außenpolitische Akteurin, die EU in diesem Fall, zu werden, gemeinsam mit Verbündeten wie Großbritannien. Glück im Unglück, vielleicht finden wir zu unserer Stärke durch diese Situation.
EU-Ratspräsident Antonio Costa hat heute Nachmittag schon gesagt, Europa könne die Androhung einer Einmischung durch die USA nicht akzeptieren. Ist das für Sie schon die erste Stärke oder müsste dem dann auch eine Tat folgen? Wo sehen Sie denn eine Strategie für die Europäer?
Ja, wir haben jetzt ein bisschen eine Spannung zwischen der Situation, wo die Amerikaner über die Geschicke der Europäer entscheiden wollen. Sie wollen ja über unsere Köpfe und über die Köpfe der Ukrainer gewissermaßen mit Russland einen Deal machen. Andererseits ist es auch den Amerikanern klar, dass zukünftig Europa die Verantwortung tragen wird, auch die Verantwortung für den Frieden in der Ukraine. Und daraus können wir auch Stärke schöpfen, wenn Amerikaner tatsächlich wollen, dass wir diese Rolle führen, wenn Amerikaner tatsächlich wollen, dass wir uns auch finanziell am Wiederaufbau der Ukraine beteiligen und gegebenenfalls auch sicherheitspolitisch, dann müssen unsere Interessen auch dort eben Berücksichtigung finden. Und das ist das, was Kostas sagt. Das ist eine Selbstverständlichkeit, gerade für einen Mann der Transaktionen wie Trump. Wenn er etwas von uns erwartet, dann müssen wir auch zumindest mit beteiligt werden oder unsere Bedingungen stellen. Ich glaube, hier können wir und müssen wir selbstbewusster auftreten. Ja, es gibt gewisse Bereiche, wo wir weiterhin von Amerikanern sehr abhängig sind, gerade im Bereich strategische Mechanismen in der NATO. Aber auch die USA ist von uns abhängig, gerade dann, wenn sie aus Europa sich zurückziehen möchten, so sieht's aus, dann müssen wir übernehmen. Aber das machen wir nicht einfach zu den Bedingungen der Amerikaner, sondern zu unseren eigenen, eben nachhaltig ist.
Sagt der grünen Europapolitiker Sergej Lagodinsky. Zu einem anderen Player, China. Dort ist Außenminister Wadefuhl schon der zweite Versuch. Ende Oktober ist er ja quasi ausgeladen worden, beziehungsweise es gab angeblich Terminnot und zu wenig zugesagte Gespräche für den deutschen Minister. Nun wird er unter anderem seinen Amtskollegen treffen und will offenbar auch dort die Ukraine thematisieren. China gilt als enger Partner Russlands und könnte eventuell Einfluss ausüben. Auch wirtschaftlich will der CDU-Minister mehr auf Gemeinsamkeiten setzen, auf verlässliche Partnerschaften, auch was seltene Erden angeht. Darauf sind viele deutsche Unternehmen angewiesen und der chinesische Exportstopp bereitet durchaus Sorge. Ruth Kirchner begleitet den Minister.
Nach Gesprächen mit Handelsminister Wang Wentao und Außenminister Wang Yi in Peking sagte der CDU-Politiker, China habe den Unternehmen allgemeine Exportlizenzen in Aussicht gestellt, die über die bisherigen Einzelgenehmigungen hinausgehen. Wadefuhl sprach von einer guten Zusage. Seltene Erden stecken in vielen Hightech-Produkten. Im Zuge geopolitischer Spannungen mit den USA hat China vor einigen Monaten die Exporte der wichtigen Rohstoffe eingeschränkt. Unternehmen müssen seitdem aufwendige Einzelanträge stellen und beklagen, dass die chinesische Seite zu wenige dieser Genehmigungen erteilt. Wadefuhl sagte, China wolle sich Engpässen auf deutscher und europäischer Seite mit besonderer Priorität widmen. Details der Zusagen für allgemeine Lizenzen sind aber noch unklar. Der Außenminister sprach in Peking auch über chinesische Überkapazitäten, etwa bei E-Autos, Solar oder Stahl. Die EU-Kommission wirft Chinas Führung vor, eigene Unternehmen auf unfaire Weise zu unterstützen und so europäischen Unternehmen zu schaden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat der Volksrepublik deshalb mit zusätzlichen Zöllen gedroht. Wadefuhl äußerte sich eher zurückhaltend. Er sei skeptisch, dass mehr Zölle mehr helfen, sagte der Außenminister. Insgesamt sprach Wadefuhl von konstruktiven und offenen Gesprächen in Peking. Morgen reist er in die südchinesische Metropole Guangzhou weiter.
Soweit Ruth Kirchner aus Peking. Zurück nach Europa. Die EU-Asylreform beschäftigt die Innenminister und Ministerinnen ja schon einige Zeit. Im Sommer ist sie beschlossen worden und bis kommenden Sommer soll alles dann auch in den Mitgliedsländern umgesetzt werden. Und dafür musste man sich unter den 27 noch einigen. Zum Beispiel in welche Länder künftig abgeschoben werden kann, was also als sicheres Herkunftsland gilt, aber auch die Drittstaatenregelung, also Menschen in Länder zu bringen, mit denen sie keinerlei Verbindung haben. Und dann spielt ja auch die Solidarität eine Rolle, also die Frage der Fairness innerhalb der EU. Heute nun, so heißt es, sei man einen ganzen Schritt weitergekommen. Und das wollen wir jetzt nochmal einordnen mit unserer Korrespondentin Katrin Schmidt in Brüssel. Was war denn heute der dickste Brocken? Welcher Beschluss hat vielleicht ja auch die größten Auswirkungen künftig?
Die meisten Enden haben sie zusammengeführt, wenn es darum geht, wie künftig deutlich mehr, schneller und konsequenter abgeschoben werden soll aus der EU. Wohlgemerkt von den Menschen, den Personen, die kein Recht auf Asyl hier haben, die schon ein Nein bekommen haben auf ihren Antrag. Da geht es ja darum, wie man da die Quote erhöht, weil, sag mal, eine offene Wunde der EU-Asylpolitik ist ja nach wie vor, dass wir sagen können, eigentlich nur jeder Vierte, der ausreisepflichtig ist, verlässt auch wirklich die EU. Und das muss man natürlich dringend ändern, damit der ganze Asylpakt, der kommenden Sommer in Kraft tritt, auch Sinn macht, sag ich mal so. Und da wurde heute einiges erreicht, ja.
Und bei diesen Rückführungen geht es natürlich in erster Linie um sichere Herkunftsländer. Das war ja immer auch und bleibt wahrscheinlich auch Definitionssache, also nicht ganz eindeutig zum Teil. Also nehmen wir Syrien, das ist später in dieser Sendung auch noch Thema. Da war man sich ja nicht mal innerhalb der CDU einig. Also wie sieht da jetzt konkret eine Einigkeit auf EU-Ebene aus?
Heute haben sich die Innenministerinnen und Minister auf eine Liste committed, die die Kommission vorgeschlagen hat. Da stehen jetzt Ägypten, Marokko, Tunesien, Indien, Bangladesch, Kolumbien und der Kosovo drauf. Und das sollen jetzt also Länder sein, wo sich die gesamte EU drauf committed haben. Die gelten als sicher. Man habe da auch mit dem UNHCR, also mit dem Flüchtlingshilfswerk gesprochen, mit Zivilgesellschaften und so weiter, um dazu zu kommen. Das heißt, künftig kann man dorthin deutlich schneller abschieben, weil einfach keine aufwendige Prüfung mehr stattfinden muss. Und auch Länder, die im Prinzip Beitrittskandidaten sind, jetzt mal egal mit welchen Chancen, also auch die Türkei gehört dazu, Albanien, Montenegro, die sollen auch auf diese Liste. Und das gilt dann erstmal einheitlich. Und natürlich wird jetzt diskutiert, inwiefern, aber da ist man EU-weit noch nicht beim Ende, setzt man da auch Syrien und Afghanistan hinzu, weil das sind natürlich ein bisschen auch die Schlüsselländer, die dann auch die in Anführungszeichen große Masse ausmachen würden, ja.
Und da wiederum spielt ja dann auch wieder die sogenannte Drittstaatenlösung eine Rolle. Also dass man, wenn man nicht in die Herkunftsländer abschieben kann, dann gegebenenfalls einfach in ein anderes Land abschiebt, was sich aufnahmewillig zeigt. Wer soll dazu gehören?
Ja, diese beiden Regelungen gehen Hand in Hand, kann man sagen, ja, weil das soll jetzt auch es gibt jetzt erstmal ein Konzept, noch keine Liste mit Namen von Ländern, wie man das handhaben möchte, dass man auch in Länder abschiebt, wo Menschen keinerlei Verbindung im Zweifel haben, also keine Familie, keine Freunde, auch nie dort gearbeitet oder sonstiges. Und das ist natürlich schon auch eine besondere Härte, die wird vor allem im EU-Parlament sehr heiß diskutiert. Also da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber viele heute und auch der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt haben betont, wie wichtig gerade dieses Konzept ist, weil im Prinzip legt es den Grundstein für etwas, was wir auch sehr, sehr viel diskutieren, nämlich die Frage, könne man solche Abschiebezentren, Rückführungszentren nicht auch außerhalb der EU aufmachen und dann Leute erstmal dorthin bringen, wo es alles ein bisschen länger dauert und die ganze Rückkehrprozedur von dort aus durchführen. Dazu braucht man sozusagen als rechtliche Grundlage dieses Konzept, auf das sich die Innenminister heute geeinigt haben. Und käme es so, wäre man da deutlich weiter. Und Alexander Dobrindt, der hat uns heute hier auch erzählt, er sieht sich jetzt, also Deutschland, als Teil einer Gruppe von like-minded countries, also Staaten, die es genauso sehen, die jetzt wirklich versuchen wollen, da voranzugehen und erste Partnerschaften mit solchen Ländern zu schließen für Rückkehrzentren. Auch wenn er sagt, das ist eine schwierige Sache, es wird auch nicht super schnell gehen und es ist nicht ab Januar schon startklar oder schon zu erwarten.
Das waren jetzt alles quasi Maßnahmen mehr so ins Außen. Wie halten wir es denn ins Innere? Also die Gretchenfrage für die Staatengemeinschaft, wie steht es um die Solidarität? Deutschland hat ja, wenn wir uns erinnern, sehr viele Schutzsuchende aufgenommen. 2015 andere Länder haben sich sehr gewehrt, zum Teil nur ein paar hundert aufgenommen. Wenn man zu wenig aufnimmt, dann sollte es ja Strafgebühren geben. Das ist keine ganz neue Idee, aber kommt sie jetzt? Wird sie jetzt umgesetzt?
Also die Idee kommt, sie ist fester Teil dieses Asylpakts, der im Juni kommenden Jahres in Kraft tritt. Es wird ja auch weiterhin sehr viele Menschen geben, die gute Chancen auf Asyl in Europa haben. Und die müssen fairer verteilt werden. Und jetzt gibt's halt die Version, entweder ich als Staat nehme weitere Geflüchtete auf, um andere zu entlasten, beispielsweise Länder am Mittelmeer, also Griechenland, Spanien, Italien, Zypern. Oder aber ich leiste finanziell meinen Beitrag, um dort die Behörden zu unterstützen, das ganze Prozedere zu unterstützen und so weiter und so fort. Ja, du sprichst es an. Also bislang habe ich keinen Innenminister, keine Innenministerin gehört, die sagt, wunderbar, wir würden dann zusätzlich weitere Personen aufnehmen, sondern die allermeisten sagen, wenn, dann würden wir was zahlen. Und dann gibt es noch sehr viele, die sagen, naja, die EU-Kommission räumt ja auch gewisse Ausnahmen ein. Also wenn man darstellen kann, dass man besonders belastet ist bisher durch Migration, dann muss man erstmal gar nichts machen. Und zu der Gruppe gehört auch Deutschland. Da gibt es viele Länder, die jetzt auf solche Ausnahmen pochen. Und das wird man auch alles noch klären müssen. Bis spätestens nächsten Sommer.
Soweit Informationen von Katrin Schmidt aus Brüssel zur EU-Asylreform. Syrien war gerade schon Thema, dorthin abschieben oder nicht. Darüber wird in Deutschland diskutiert. Zuletzt war es der deutsche Außenminister Jörn Wadephul, der deutlich gesagt hat, in so ein zerstörtes Gebiet könne man niemanden zurückschicken. Heute ist es genau ein Jahr her, dass das Assad-Regime gestürzt worden ist. Assad selbst floh zu seinem Verbündeten Wladimir Putin nach Russland. Der Kopf der Islamistengruppe HTS al-Sharaa führt heute das Land als Übergangspräsident an. Nach dem brutalen Bürgerkrieg liegt das Land heute in vielen Teilen in Trümmern. Trotzdem sind nach UN-Angaben mehr als 3 Millionen Geflüchtete zurückgekehrt. Es braucht aber noch viel mehr Hilfe und Aufbau. Anna Osius zu einem Jahr Assad-Sturz.
Schon seit dem frühen Morgen versammeln sich auf dem zentralen Umayyadenplatz in Damaskus Hunderte, um den Sturz von Langzeitdiktator Assad vor genau einem Jahr zu feiern. Die Menschen schwenken Fahnen, jubeln. Auf den Straßen gibt es Autokorsos. Allein auf der Ladefläche eines Pickups hocken ein halbes Dutzend Jugendliche und wedeln mit der neuen syrischen Fahne. Grün, weiß, schwarz mit drei roten Sternen. Die Flagge ist zum Symbol des Neuanfangs in Syrien geworden. Wir sind gekommen, um heute die Befreiung zu feiern, sagt Mohammed. Es ist wie eine neue Geburt für Syrien, ein Ende der Tyrannei, unter der wir Syrer mehr als 50 Jahre lang gelebt haben. Und auch wenn sich die Lebensverhältnisse für viele Syrerinnen und Syrer im ersten Jahr ohne Assad nur wenig verbessert haben, Ärztin Hadil ist trotzdem zum Umayyadenplatz gekommen. Um ehrlich zu sein, die Verbesserungen sind nur minimal. Ich wollte als Ärztin immer ins Ausland. Alle meine Freunde haben das Land verlassen. Aber jetzt hoffe ich, dass wir in unserem Land eine Zukunft bekommen. Zuständig für die Zukunft des Landes, Ahmed al-Sharra, der neue starke Mann Syriens, ehemaliger Dschihadist, jetzt international willkommener Staatsmann. Am frühen Morgen tritt er in Kampfuniform in der Umayyaden-Moschee als Vorbeter auf und wird von seinen Anhängern gefeiert. Wir werden Syrien wieder aufbauen, stark und mit einer Architektur, die seiner Gegenwart und Vergangenheit gerecht wird. Mit einer Architektur, die der alten syrischen Zivilisation würdig ist. Wir werden es in Gehorsam gegenüber Gott, dem Allmächtigen, wieder errichten. Zur Unterstützung der Unterdrückten und im Sinne der Gerechtigkeit unter den Menschen. Jubelschreie, Gott ist groß, zu deinen Diensten, ruft die begeisterte Menge in der Moschee. Später wird draußen eine Militärparade abgehalten. Es ist ein Feiertag in Syrien, doch längst nicht überall. Al-Sharra kontrolliert nur etwa 2/3 des Landes. Im von Kurden kontrollierten Norden wurden die Feierlichkeiten untersagt, angeblich aus Sicherheitsgründen. Das Verhältnis zwischen Al-Sharra und den Kurden ist angespannt. André Bank vom GIGA-Institut in Hamburg.
Er versucht, den Sicherheitsapparat unter seine Kontrolle zu stellen. Aber da haben wir natürlich die große Frage der Integration dieser verschiedenen Rebellengruppen im Land. Das ist für mich auch die sozusagen entscheidende Frage, der Art Lackmustest, wie es gelingen wird, ob es gelingen wird, die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer in die neue syrische Armee, in die neuen syrischen Sicherheitsstrukturen einzubeziehen.
Viele offene Fragen und Konflikte in Syrien bleiben am Jahrestag ungelöst. Mit Blick auf die Zukunft des Landes haben Beobachter erhebliche Zweifel, ob Syrien Richtung Demokratie steuert.
Syrien geht in Richtung präsidentiell autoritäres System. Ich glaube, dass Trump und Golfstaaten, Erdogan aus der Türkei, im Grunde eine Art Strongman, einen starken Führer in Syrien wollen. Nicht unbedingt eine pluralistische, demokratische Ordnung, wo man nicht weiß, wer nach der nächsten Wahl gewinnen wird.
Für die Feiernden auf dem Umayyadenplatz in Damaskus ist das heute Nebensache. Sie freuen sich, dass die Assad-Diktatur in Syrien seit einem Jahr Geschichte ist.
Soweit ein Stimmungsbericht aus Syrien. Das war unsere Korrespondentin Anna Osius. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Moritz Behrendt schaut in seinem Kommentar auf die politische Entwicklung in Syrien und auf Erwartungen von außen.
Ein Jahr nach dem Sturz der Assad-Herrschaft ist Syrien keine Demokratie. Das wäre wohl auch eine zu große Erwartung gewesen. Aufarbeitung, Wiederaufbau und die Etablierung neuer politischer Strukturen brauchen Zeit nach mehr als 5 Jahrzehnten Diktatur. Leider dürfte sich aber auch die Hoffnung zerschlagen, dass sich das Land in näherer Zukunft in eine Demokratie entwickelt. Die machthabenden Islamisten haben zwar Wahlen angekündigt, aber nicht versprochen, dass das künftige Staatswesen ein demokratisches nach westlichem Vorbild sein wird. Die Versprechen, an denen man Übergangspräsident al-Sharra und seine Clique messen sollte, sind allerdings auch so groß genug. Freiheit, Mitsprache, Sicherheit, Gerechtigkeit und was den Syrern besonders wichtig ist, wirtschaftlicher Aufschwung. Nach einem Jahr fällt die Bilanz gemischt aus. Syrerinnen und Syrer genießen im Alltag deutlich mehr Freiheiten. Eine systematische Repression wie in Assads Folterstaat gibt es nicht mehr. Der politische Diskurs ist deutlich offener. Meinungs- und Pressefreiheit werden einigermaßen geachtet. Man kann nur hoffen, dass es sich dabei nicht nur um ein Phänomen des Übergangs handelt. Das Mehr an Freiheit schlägt sich allerdings noch nicht in politischer Mitsprache nieder. An den Schaltstellen der Macht sitzen bislang ausschließlich Vertraute des Übergangspräsidenten. Ein Jahr nach dem Sturz der Assad-Herrschaft ist Syrien noch nicht sicher. Vor allem die brutalen Angriffe auf Alawiten und Drusen haben Befürchtungen geweckt, dass Islamisten in Syrien ihr Ziel einer sunnitischen Dominanz notfalls auch mit Gewalt durchsetzen wollen. Dagegen wehren sich Drusen, Alawiten und auch die militärisch starken Kurden. Allerdings nicht immer mit zielführenden Mitteln. Fundamentalopposition und Abspaltungsbestrebungen werden nicht dazu beitragen, dass es friedlicher wird im Land. Hier ist internationale Vermittlung nötig, damit sich die Zentralregierung und die Minderheiten auf eine faire Zusammenarbeit im Sinne aller Syrer einigen. Ein Jahr nach dem Sturz der Diktatur mag Syrien nicht auf dem Weg in Richtung Demokratie sein. Die Hoffnung auf eine freiere, gerechtere, sprich bessere Zukunft für die Syrerinnen und Syrer ist allerdings weiterhin berechtigt.
Die Meinung heute Abend von Moritz Behrendt, und damit enden unsere Themen des Tages für Montag, den 8. Dezember.
Ein Jahr nachdem...